Herzlich willkommen im Podcast Stadtreederei, heute zur 38. Folge Gemeinsam wirken und Stadt wandeln. Mein Name ist Fee Thyssen und ich begrüße Sie wie immer zusammen mit meiner Kollegin.
Von mir auch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christine Grüger, Raumplanerin und Planungsmoderatorin. Heute startet ein Podcast, den wir für unsere Schirmherrin durchführen. Für unsere Zuhörenden, Sie wissen ja, die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung unterstützt unseren Podcast und Sie gehen gerade sozusagen auf die Zielgerade des Hochschultages im Juni und darüber werden wir heute mit Teilnehmenden dieses Hochschultages sprechen. Fee, wir haben das ja schon mal gemacht. Was haben wir da noch mal im letzten Herbst besprochen? Weißt du es noch?
Ja, im letzten Herbst haben wir mit und für die DASL, eben die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, eine Trilogie aufgenommen. Da ging es um das Thema Zukunft gestalten in unsicheren Zeiten. Das müssen wir jetzt im Moment nicht wieder ganz aufrollen, aber wir knüpfen daran an. Denn mit dem diesjährigen 9. Hochschultag geht es um das Thema Gemeinsam wirken, urbane Praktiken des Wandels. Und es knüpft insofern daran an, dass festgestellt wurde, dass man eben in diesen sehr komplexen, unsicheren Zeiten, wo man aber viel trotzdem bewirken möchte, dass man das nicht alleine schafft und nicht im Einzelkämpfertum, sondern dass das nur funktioniert, wenn viele Akteure gemeinsam handlungsfähig werden. Und genau darum geht es dieses Jahr.
Und deswegen ist dieser Hochschultag wichtig. Und wie beim letzten Mal auch, der Begriff ist eigentlich verkehrt, weil eigentlich heißt es, alle können kommen aus den jeweiligen Bereichen, Verwaltung, Politik, auch aus der Bürgerschaft. Wer Interesse hat und sagt, Mensch, ich bin noch da in der Stadtentwicklung aktiv, der kann da hingehen. Am 5. 6. Juni in Berlin wird dieser Tag stattfinden mit Workshops und Einführungsgesprächen. Und es soll wirklich darum gehen, woran müssen wir denn jetzt angesichts dieser Krisen arbeiten und wie kann das gemeinsam umgesetzt werden. Gefördert wird das Ganze unter anderem auch oder hauptverantwortlich mit vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sophie, und wen haben wir jetzt im ersten Teil des Podcasts mit dabei?
Ja, du sagst jetzt gerade der erste Teil. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass es eine Trilogie ist. Dies ist die erste Folge, die wir zu diesem Hochschultag aufnehmen, sozusagen vorbereitet mit den Keynote-Speakern, die dann auch in Berlin sein werden. Das ist einmal Dr. Ute Simanski von Futur Wir aus Köln. Sie ist Hochschulberaterin, Coach und Mediatorin, kommt aus den Kommunikationswissenschaften und der Soziologie, engagiert sich selber auch zivilgesellschaftlich zum Thema nachhaltige Mobilität und wird in Berlin darüber berichten, wo eigentlich diese Herausforderungen, warum es so schwer ist, gemeinsam eben ins Wirken zu kommen. Und dann haben wir dabei Marco Beckendorf, der schon seit 10 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg-Mark ist, im Landkreis Potsdam-Mittelmark, der aus den Regionalwissenschaften kommt, sich schon früh damit befasst hat, wie eigentlich kleine Gemeinden mit hoher Verschuldung trotzdem eben aber ins Wirken kommen können. Und er wird aufzeigen, gerade wie so auch auch Kommunen aus den ländlich geprägteren Räumen es schaffen können, Projekte umzusetzen, offene Wunden zu heilen und auch innovativ und kreativ unterwegs zu sein.
Und dann ist natürlich mit an Bord Barbara Engel. Sie ist Professorin am KIT für den Fachbereich internationalen Städtebau und auch Mitglied im DASL-Präsidium und maßgeblich in der Vorbereitung eingespannt, sowohl einer Ringvorlesung online, auch da kann jede und jeder mitmachen, und hat natürlich auch den Hochschultag für Berlin mit vorbereitet. Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
Frau Simanski, Sie haben ja eine ganz beeindruckende und breit aufgestellte Berufsbiografie und haben unglaublich viel schon gemacht und sich in verschiedenen Richtungen fortgebildet. Sie sind Wissenschafts- und Politikberaterin, Sie haben langjährige Erfahrungen im Wissensmanagement, sind aber auch Coach und Konfliktberaterin. Was hat Sie denn motiviert, so diese unterschiedlichsten Welten und Sphären zusammenzubringen, von Wissenschaft über Kommune bis hin zu zivilgesellschaftlichem Engagement? Was motiviert Sie da, an diesen Schnittstellen zu arbeiten?
Vielen Dank, Frau Thyssen. Das ist ja eine total schöne Einstiegsfrage. Spontan möchte ich sagen, eigentlich meine eigene Biografie oder meine eigene berufliche Entwicklung. Mein erster Job war im Bereich Wissenschaftsmanagement, also im administrativen Bereich von Universitäten. Da habe ich verschiedene Stationen durchlaufen und kenne das Wissenschaftssystem von daher. Da habe ich festgestellt, in diesem administrativen Bereich, dass ich es immer besonders spannend fand, mit den Menschen zu arbeiten, Führungskraft zu sein und ja auch da schon zu schauen, dass die Arbeitsbeziehungen zwischen den Menschen gut funktionieren. Das war immer so eine meiner Lieblingsaufgaben. Und da gibt es ja in jeder Organisation einfach Spannungen. Immer wenn Menschen zusammenarbeiten, gibt es auch Spannungen. Und dieses politische oder kommunalpolitische oder zivilgesellschaftliche Engagement, das kam dadurch auch in mein berufliches Feld, weil ich eine Wählerinnengruppe hier in Köln gegründet habe. 2009 war das, glaube ich. Und selbst dann eine Zeit lang in der Kommunalpolitik engagiert war. Und da wurde das so bestätigt. Da habe ich erneut festgestellt, wie wichtig das ist, dass Menschen machen Politik, Menschen treffen Entscheidungen, Menschen gestalten statt, dass das Zwischenmenschliche wieder so eine große Bedeutung hat. Ja, so kam das, würde ich jetzt sagen, um da jetzt auch eine runde Antwort zu finden, dass ich also dachte, gut, ganz wichtig sind die Arbeitsbeziehungen zwischen Menschen, egal in welchem Feld ich schaue. Und das möchte ich unterstützen, dass das noch besser läuft.
Ja, vielen Dank, Frau Simanski. Jetzt die Frage an Sie, Herr Beckendorf. Sie sind ja Bürgermeister einer wirklich kleinen Gemeinde, nämlich Wiesenburg-Mark im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Und wenn man über Sie recherchiert und Ihren Tätigkeiten, Sie sind ja mittlerweile die zweite Wahlperiode in der Gemeinde, sind einer der jüngsten Bürgermeister. Ich habe das Gefühl, nach dem kurzen Vorgespräch schon mit viel Energie und Engagement unterwegs, was in diesen Zeiten ja echt eine Kostbarkeit ist. Dann ist für mich an Sie erstmal die Frage, was hat denn in Ihrer Kommune mehr Veränderung ausgelöst? Ihr erster Schritt ins Rathaus oder der erste leerstehende Bahnhof in Wiesenburg, der seit 2004 stillgelegt ist?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier beim Podcast dabei zu sein. Und ganz klar ist so ein Thema Bahnhof immer ein ganz sensibler Themenbereich, ne? Weil dieses Gefühl des Abgehängtseins dann natürlich eine tolle Erzählung bekommt für die Bürger, um auf die Straße zu gehen. Und ehrlich gesagt nutzen wir das auch als Verwaltung oder ich im Rahmen meiner politischen Arbeit als Bürgermeister, um Druck natürlich auf das Land zu machen, um eine bessere Anbindung zu bekommen. Also ist es tatsächlich, denke ich, schon eher so, dass alles am Ende an den Menschen hängt. Weniger vielleicht an den Themen, aber die Themen, mit denen spielen wir. Und ich habe ein ganz tolles Verwaltungsteam, was mich da unterstützt. Und wir dürfen jetzt, oder ich darf jetzt seit 10 Jahren hier wirken, das Thema Revitalisierung. Und da geht es ja nicht nur um das Bahnhofsgelände sozusagen bei uns, sondern auch um viele alte Industrie- und Gewerbebrachen, die innerörtlich zu sehen sind. Jeden Tag für die Bürgerinnen und Bürger, die dran vorbeifahren. Im ländlichen Raum sind die Leute auf den PKW angewiesen. Und da fahren jeden Tag an eine Brache vorbei, die ja mal belebt war mit Jobs, wo ihre Eltern oder Großeltern gearbeitet haben, mit Erinnerungen, ne? Also nehmen wir die Brauerei, dass man als Kind dort noch gesessen hat und eine Limo getrunken hat, währenddessen die Eltern Bier getrunken haben, lustig waren. Diese Erinnerungen gehen verloren, wenn wir nicht es schaffen, sie wieder ins Leben zu rufen mit positiven neuen Nutzungen, die wir ansiedeln. Ansonsten werden auch aus diesen Erinnerungen, die jetzt noch da sind, die werden mit negativen Erfahrungen überprägt, ne? Und dann kommen wir auch zu diesen Wahlergebnissen, die wir zuletzt ja hier in Ostdeutschland auch wieder vermehrt hatten. Und das ist ein Teil eben der Politik, die ich verfolge. Aber ich habe es natürlich ja auch gut getroffen, weil es so viele tolle Herausforderungen gibt.
Dankeschön. Ja, Sie sagen jetzt ja beide, es kommt wirklich auch darauf an, dass Menschen gemeinsam ins Wirken kommen. Und genau das ist ja auch Thema dieses 9. Hochschultages in diesem Jahr 2025. Barbara Engel, an dich die Frage, gemeinsam wirken, urbane Praktiken des Wandels. Was hat Anstoß gegeben zu diesem Thema, zu diesem Hochschultag und auch der damit zusammenhängenden hochschulübergreifenden Ringvorlesung, die ja jetzt auch noch vorgeschaltet ist. Vielleicht kannst du uns einen ganz kurzen Überblick schon mal vorab geben.
Ja, den ganz kurzen Überblick gebe ich damit. Also wir kommen zu tragfähigen Lösungen, nur wenn wir sie gemeinsam angehen. Ute Siemanski hat das so schön gesagt, also wir müssen diese unterschiedlichen Sphären zusammenbringen. Und das ist ja eigentlich auf zwei Ebenen notwendig. Also es geht einerseits darum, die unterschiedlichen Akteurinnen in der Stadt, das heißt von Politik, Praxis, Verwaltung, Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus den Büros einerseits, also diese unterschiedlichen Akteurinnen auf der Ebene, aber auch aus den unterschiedlichen, ich nenne es mal, fachlichen Silos zusammenzubringen. Und deswegen haben wir den kommenden Hochschultag unter dieses Motto gestellt und wir haben dann die hochschulübergreifende Ringvorlesung, der haben wir den gleichen Namen gegeben. Das ist jetzt schon die zweite Veranstaltung, die wir hochschulübergreifend machen. Wir versprechen uns da von einerseits einen besseren Diskurs. Es kommen Studierende und Hochschullehrende und hoffentlich auch andere Gäste, sie sind alle herzlich eingeladen, zu diesem Diskurs zusammen, die unterschiedliche Erfahrungshorizonte und unterschiedliche Hintergründe mitbringen. Und es geht auch darum zu zeigen, was möglich ist. Herr Beckendorf hat vorhin von dem Leidensdruck gesprochen und ich glaube, wir können alle so von den Krisen berichten und was alles nicht geht. Und das führt natürlich auch dazu, dass man, ich glaube, das kann auch jeder von sich selbst berichten, dass man bisweilen auch eine große Frustration erlebt, bis hin zu Ohnmacht. Und wir wollen dem auch etwas entgegenstellen, also auch zu zeigen, was geht, weil es geht ja auch viel. Also auch Herr Beckendorf hat schon berichtet, was alles in Wiesenburg beispielsweise erreicht wurde. Und das kann man in vielen Städten, glaube ich, beobachten. Christine Krüger hatte das auch im Vorgespräch gesagt. Ja, da, wo es besonders schlimm ist, da entsteht doch Innovation. Und dort sind die besonderen, auch vielleicht experimentellen Projekte. Genau darauf wollen wir einen Blick werfen. Also nicht, um etwas auch vielleicht schön zu reden, sondern uns da ganz kritisch auszutauschen, aber eben auch die Möglichkeiten aufzuzeigen.
Dann habe ich doch gleich eine Frage an die Kommunikations- und Wissensmanagerin. Wenn wir das jetzt so hören, dass die Kommunikation so wichtig ist und wir nicht in Depression verfallen wollen, dann frage ich Sie mal andersrum. Wo gibt's denn neue Wege, dass man miteinander so Initialzündungen zu Projekten auf den Weg bringen kann? Und welche Hürden müsste man denn da so ausräumen, dass Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft daran arbeiten? Wie sehen Sie das aus Ihrer Warte?
Ich glaube, dass wir vielleicht gar keine neuen Wege brauchen, sondern aus meiner Sicht, und jetzt spreche ich mal als Konfliktbehandlerin, dass es eine gute Strategie ist. Es gibt ja leider keine Rezepte, die immer überall gelten, aber dass eine gute Strategie ist, sich auf einen alten Weg zu besinnen. Und diesen alten Weg würde ich jetzt mal nennen, wieder mehr zu investieren, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Denn meine Erfahrung ist, dass wir gerade, wenn eben diese unterschiedlichen Sphären aufeinandertreffen, dann treffen schnell unterschiedliche Sprachen aufeinander und es treffen auch schnell unterschiedliche Interessen und Positionen aufeinander. Und wenn wir dann nicht darauf achten, dass es Vertrauen gibt, und dass die Menschen, die aufeinandertreffen, sich begegnen und auch verstehen, was hinter den Interessen und Bedarfen oder hinter der Position der jeweils anderen Gruppe steckt, dann funktioniert es oft nicht. Also wir sind da sehr schnell auf einer Sachebene und diese Sachebene wird oft überschätzt. Übrigens nicht nur, jedoch gerade auch im Wissenschaftssystem.
Bei Nachfragen vielleicht für die Zuhörenden, wenn wir von Sphären sprechen oder Akteurssphären, wen meinen wir eigentlich? Wer ist das? Und wenn Sie sagen, man muss mehr ins Vertrauen investieren, wie geht denn das konkret? Ich glaube, viele Kommunen und auch PolitikerInnen kämpfen damit, Vertrauen zurückzugewinnen oder überhaupt aufzubauen oder irgendwie zu erhalten. Wie kann denn das ganz konkret dann auch gehen?
Die erste Frage, also Menschen in Politik, in Verwaltung, verschiedene Fachbereiche oder Zuständigkeitsbereiche, wie so eine Verwaltung eben strukturiert ist. Ja, die Parteien, unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen und mit unterschiedlichen Zielen. Die Menschen, die in einer Stadt wohnen, auch die sind ja keine homogene Masse. Da gibt es ganz unterschiedliche Interessensgruppen. Wenn man Bauprojekt plant, dann hat man es vielleicht mit Anwohnenden zu tun. Die Akteure, nach denen Sie fragten, denke ich, sind irgendwie so alle. Und es ist wichtig, sich klarzumachen, dass das eine große Vielfalt ist. Und dass es wirklich sich lohnt, da eben auch diese Lupe drauf zu halten und nicht zu denken, die Verwaltung, die Politik, die sind alle gleich und haben homogene Interessen. Da lohnt es sich meines Erachtens, wirklich differenziert drauf zu schauen und das zu hinterfragen. Und auf Ihre zweite Frage, da bin ich jetzt geneigt, so eine einfache Antwort rauszuhauen, ernsthaft miteinander reden. Also ich denke, es geht da kein Weg dran vorbei, Begegnung zu erzeugen, ein Gespräch zu erzeugen, was mehr ist als ein, wir werfen uns jetzt mal gegenseitig unsere Interessen oder unsere Positionen an den Kopf, sondern wenn es gelingt, ein echtes Gespräch mit einem echten Interesse auch von der anderen Seite, von der anderen Person, von der anderen Partei zu hören und zu verstehen, was die bewegt und dann mit dem ernsthaften Wunsch, eine gemeinsame Lösung zu finden, das kann ein Weg aus verfahrenen Situationen sein, die wir, glaube ich, alle kennen.
Herr Beckendorf könnte uns das bestimmt aus der Praxis erläutern, ob das denn so Goodwill-mäßig klappt, wie schön Frau Simanski das beschrieben hat. Also es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn sie sagen, sie haben kein Geld, aber ich kann ja gar nichts machen. Also wie ist das mit der Empathie und dem ernsthaften Verhandeln in der Praxis bei Ihnen gewesen, um die Projekte, die Sie gerade benannt haben, auch umsetzen zu können?
Oh, das ist eine richtig gute Frage. Meine Erfahrung ist ja eine persönliche Erfahrung, ist, es dauert Jahre. Man kann nicht schnipsen und sagen, so jetzt Aufbruchsstimmung, sondern man muss, wie gerade auch schon gesagt wurde, Vertrauen gewinnen oder Vertrauen zurückgewinnen. Es geht ja auch viel Vertrauen verloren durch politische Entscheidungen. Und anfangen kann man natürlich am besten mit den Sachen, denen die Bürgerinnen und Bürger wichtig sind, ne, lässt man sich auf diese Kommunikation ein. Also sprich, welche Art der Verfahren, Bürgerbeteiligungsverfahren machen wir, wenn zum Beispiel eine Kommune wie Wiesenburg-Mark eigentlich gar kein Geld hat? So, das heißt, viele machen denn gar keine Bürgerbeteiligung, weil immer gesagt wird, es ist gar kein Geld da. Lohnt es sich trotzdem, das zu machen? Ja. Denn wir haben ja doch schon die Möglichkeit, mit einer hauptamtlichen Verwaltung Fördermittel einzuwerben. Auch wenn das immer schwierig ist, dann zu sagen, die Priorität ist jetzt zum Beispiel, ne, die Bürger sagen, die Straßen sollen erhalten werden. Aber sowas wird ja nicht gefördert, sondern gefördert werden dann zum Beispiel zeitgemäße Projekte wie, es wird eine Coworking Space oder dergleichen geschaffen. Projekte sollen ausprobiert werden. Und da versuchen wir natürlich, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und zu sagen, für eine schrumpfende Region, die jedes Jahr durch die Schrumpfung eben auch weniger Geld haben wird, müssen wir diesen Prozess der Schrumpfung durchbrechen mit Projekten, die eben auch gefördert werden. Und wenn sie erfolgreich sind, dann werden wir auch die Straßen wieder machen können. Also gibt uns ein bisschen Zeit und Vertrauen, das einzulösen. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen.
Jetzt haben Sie so schön die zwei Seiten beschrieben. Also einerseits was aus Partizipation, wo man die Zustimmung braucht, und der andere große Brocken, was die Finanzierung angeht und wo Sie sagen, ja, da hängt halt die Realisierung von Projekten ab. Ich frage mich jetzt gerade, was sind das für Projekte, mit welche Arbeitsplätze ziehen Sie nach Beckendorf? Sind das nicht eher so Arbeitsplätze, die im Dienstleistungsbereich und für jüngere Menschen sind? Und dann denke ich aber an die Älteren, die halt da geblieben sind in ihrem Wiesenburg, die diese alten Flächen noch kennen und da möglicherweise gearbeitet haben. Wie geht's denen denn damit, wenn man die jetzt auf die lange Bank sagt, also eure Straße im Wohngebiet, die kommt jetzt mal später, wir machen jetzt erstmal die Arbeitsplätze für die in Anführungszeichen Zugreisten. Also wie kriegen Sie das verbunden in den Projekten in Ihrer Gemeinde? Die Jüngeren mit anderen Jobs und die, die ihre Jobs möglicherweise verloren haben oder in Pension sind, aber dennoch einen emotionalen Wert in diesen Flächen sehen. Wie bringen Sie die Menschen denn da zusammen, dass das dann eine Zustimmung findet in Ihren Projekten?
Das ist das Tagesgeschäft als Bürgermeister tatsächlich. Ich bin ja auch auf vielen Jubiläen und 90., 95. Geburtstagen und so unterwegs. Und es ist tatsächlich so ein Phänomen, Steffen Mauer beschreibt das auch in seinen letzten Publikationen, dass die jüngere Generation im Osten vehementer konservativ ist als die Älteren. Als ich anfing als junger Bürgermeister, war das Durchschnittsalter meiner Gemeindevertreter, ich sage jetzt mal 65 oder so. Und wir haben Beschlüsse auf den Weg gebracht, also auch eine Neuverschuldung dieser Kommune, um Projekte zu realisieren, um Grundstücke anzukaufen. Solche Beschlüsse sind heute wesentlich schwieriger mit jüngeren Gemeindevertretern als damals mit der älteren Generation, die nämlich gesagt hat, ja, wir müssen doch was tun. So, und die jüngere Generation sagt, Augenblick, bevor wir jetzt was tun, dann müssen wir ja erstmal unsere ältere Generation beschützen und barrierefreie Wege machen und nicht Wohnbauprojekte für Berlinerinnen und Berliner schaffen. Da merkt man schon mal, dass das tatsächlich ein Generationskonflikt ist, den es gilt aufzulösen. Wie schaffen wir das? Naja, indem wir das einfach auch so kommunizieren. Es ist ja so, dass die Älteren sagen, nein, macht doch mal was für die jüngere Generation. Schafft doch mal Arbeitsplätze, schafft neues Wohnen. Denn ich würde zum Beispiel meinen Vierseitenhof abgeben wollen, wenn ihr eine Wohnung in Wiesenburg schaffen würdet, weil man da noch die Grundversorgung hat. Und das sind natürlich gute Argumente, die, wenn man sie immer wieder vorbringt, auch irgendwann natürlich sich verfestigen und dazu führen, dass wir trotzdem noch tolle Entscheidungen treffen. Aber es gilt tatsächlich diese Idee der Herabwürdigung der Lebensleistung, ne? Nennen wir das mal so, die junge Generation auffangen will. Also sprich, wenn die Eltern an diesen ehemaligen Betriebsstätten vorbeifahren, die jetzt brachen sind, ne? Also, dass man da sagt, wir wollen da wieder etwas draus machen, damit sie, wenn sie denn in Rente sind oder auf ihr Lebensabend zurückgucken, dass sie nicht auf eine Brache im Zweifel zurückgucken müssen. Und dass wir dafür Projekte finden, das hat die höchste tatsächlich Zustimmung dann immer noch, als wenn man beispielsweise plant, ein Projekt, ein Wohnbauprojekt auf grüner Wiese zu machen. Heißt, meine Empfehlung ist, tatsächlich diese innerörtlichen Brachen zu bespielen, die viele Erzählungsmöglichkeiten auch geben. Warum kümmern wir uns jetzt um ein ehemaliges Gewerbegebiet der Drahtzieherei, was niedergegangen ist, weil es noch Leute gibt, die mir erzählen, dass es ihnen wichtig ist. Und dann kriegen sie auch die Mehrheit in der Gemeindevertretung. Währenddessen, wenn sie jetzt sagen, wir müssen jetzt für die Berliner ein neues Wohnbaugebiet auf der grünen Wiese machen, gäbe es keine Zustimmung. Aber wir signalisieren als Verwaltung, wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können einen innerörtlichen Missstand ja mit neuen Ideen bespielen, die auch noch gefördert werden.
Also ich hätte jetzt daran anschließend eine Frage an Sie, Frau Simanski, aber Sie wollen direkt reagieren. Machen Sie das gerne.
Ja, ich finde das so spannend, was Herr Beckendorf gerade berichtet hat und habe ganz aufmerksam zugehört, jetzt auch mal durch meine Brille betrachtet. Und ich dachte, was für ein großartiges Beispiel für Vertrauen aufbauen. Und Herr Beckendorf sagte so viele Dinge, die so eine Repräsentation dessen sind, was ich vorhin auch beschrieb. Also dieses Schauen, was ist den Leuten wirklich wichtig? Welche Bedarfe stecken dahinter? Na, Herr Beckendorf, Sie sagten, ich gehe auch zu den 90. Geburtstagen. Und das ist Ihre Aufgabe als Bürgermeister, dieses alles zusammenzuhalten und auch wirklich für ihr Wort zu stehen und eben dieses Vertrauen aufzubauen. Und das klang für mich genauso, als würden Sie das schaffen, eben diese gemeinsame Basis zu schaffen.
Bevor wir dann zu dir kommen, Barbara, vielleicht aber eine Rückfrage noch an Sie, Frau Simanski. Also wenn jetzt so ein Bürgermeister wie Herr Beckendorf oder auch jemand anders versucht, über Generationen und unterschiedlichste Zielgruppen hinweg, von der Jugend bis zu den wirklich älteren Seniorinnen, sag ich mal, Vertrauen aufzubauen und auch eine Verlässlichkeit herzustellen. Kann man es denn wirklich allen recht machen? Oder wie schafft man das aus Ihrer Kommunikationswissenschaft heraus, dass man dann wirklich bei allen auch ankommt und allen diese Bedürfnisse entsprechen oder sich allen in den Vorhaben ihre Bedürfnisse wiederfinden? Wie kann das denn überhaupt funktionieren?
Ich denke, wir können uns ja mal selber fragen, wem würden wir unser Vertrauen schenken wollen? Wäre das eine Person, nehmen wir eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister, bei der wir merken, okay, die Person will es allen recht machen und redet mal so, je nachdem. Ich denke, dass die meisten von uns eher einer Person Vertrauen schenken würden, die sagt, wie es ist. Und das habe ich eben auch so gehört. Das machen Sie, Herr Beckendorf. Sie sagen, wie es ist. Sie sagen, was Sie leisten können, wo die Grenzen sind, wo Sie an Grenzen stoßen. Sie sagen, was sie verstehen an Bedarfen, an Bedürfnissen, an Wünschen. Und sie sagen direkt, ja, das wird schwierig. Also beim Vertrauensaufbau geht es eben nicht darum, es allen recht zu machen, sondern zu signalisieren, dass man fragt nach den verschiedenen Generationen, zu sehen, was die umtreibt und dann auch ruhig zu sagen, was schwierig ist und was nicht geht. Aber Hauptsache, ich wertschätze das, was ist, was die Menschen mitbringen. Das ist der entscheidende Punkt.
Barbara, ich wollte fragen, wie diese ganz konkreten und auch ja teilweise knallharten Probleme oder Herausforderungen, die Kommunen zu bewältigen haben, dann am Hochschultag oder in der Ringvorlesung in den Blick genommen werden. Aber du hattest dich gemeldet, hast vielleicht was anderes gerade im Kopf.
Ich gehe gerne auf deine Frage ein und wollte nur noch nachschieben, so dieses Thema des Vertrauens, das treibt uns auch durchaus um und das hat ja mehrere Komponenten. Also das eine ist ja eine sehr auch emotionale Komponente. Also ich glaube, das ist auch so in der heutigen Zeit, also glaube ich mit unserer Kommunikation mit E-Mail, wo ich nicht mehr den direkten Kontakt habe und auch in sehr großen Dynamiken, wo sich dann auch Entscheidungsprozesse wieder ändern. Also so die Frage dann des vielleicht auch persönlichen Ansprechpartners einerseits und einer Verlässlichkeit, die es, glaube ich, braucht, um Vertrauen zu schaffen. Andererseits, Ute Siemanski hat es gerade auch benannt, nochmal dieses auch Wissen. Ja, und wenn wir vertrauen wollen, glaube ich, muss ich auch verstehen. Und das ist natürlich unglaublich schwierig in einer Welt, in der man unglaublich viel eigentlich Wissen auch erstmal aufnehmen muss. Und dann stellt sich jetzt noch die Frage, welches Wissen soll ich eigentlich glauben? Und Vertrauen, also im Sinne von, wir haben einerseits die Fake News und dann sind die Probleme, die wir bewältigen, jetzt komme ich gleich zu deiner Frage, Fee, die Probleme, die wir bewältigen, sind ja so komplex. Also Herr Beckendorf hat es gerade angesprochen, ich muss in der Verkehrsplanung, in der Stadtplanung, in der Freiraumplanung, Energieplanung, ich muss überall eigentlich Bescheid wissen, wie schaffe ich das? Das müssen wir besser hinbekommen, dass wir auch zuhören und auch das andere Wissen wirklich verstehen, bevor ich immer so aus meiner eigenen Fachprofession so die Lösung habe. Weil ich glaube, das funktioniert. Wir sind mit den Schnittstellenkompetenzen am Anfang gestartet. Fee, ja, wie machen wir das jetzt? Welche Lösungen bieten wir in unserer Ringvorlesung und auf dem Hochschultag? Das können wir natürlich nicht, weil was man wirklich festhalten muss, ist ja die enorme Komplexität. Die kann man nicht kleinreden, das sollte man auch nicht. Also wir haben nicht diese einfachen Lösungen. Und um vielleicht mal so einen Ausblick zu geben, was auch dann auf dem Hochschultag passieren soll. Wir haben einige Workshops, die wir über 2 Tage durchlaufen und in denen wir in unterschiedlichen Gruppen diesen Themen auch spezifisch nachgehen wollen, nachdem wir dann von den Keynote-Speakern am Anfang, also von Ihnen, Frau Siemanski und Herrn Beckendorf, so ein bisschen eingegleist sind und so die unterschiedlichen Perspektiven aus eben der Wissenschaft, ja, und aber auch aus der so Alltagspraxis der Kommunen gehört haben. Und dann versuchen wir uns so in unterschiedlichen Facetten, ja, die wie gesagt ja sehr, sehr breit gefächert sind und die wir nicht alle abdecken, versuchen wir diesen Themen nachzugehen. Also beispielsweise zu schauen, wie können wir Hochschulen besser mit der Gesellschaft wirklich auch vernetzen. Also glaube ich, was auch im Sinne von vertrauensbildende Maßnahmen, sage ich mal, ganz essentiell ist. Wenn Ute Siemanski so als Konfliktforscherin tätig ist, sage ich auch immer, ja, wir als Hochschulen sind es auch ein bisschen oder versuchen das zumindest, weil wir in der Zusammenarbeit mit Akteurinnen aus den Kommunen, sei das der Zivilgesellschaft, sei das NGOs oder von Verwaltungsmitarbeiterinnen, weil wir dort sehr gut eigentlich vermitteln können, manchmal, weil wir keine direkte Lobby vertreten. Aber die Frage ist, wie können wir wirklich besser die Hochschulen wirklich auch in der Gesellschaft platzieren, die ja oft auch räumlich, ja oft auch abgegrenzte Bereiche sind. Ja? Also nicht nur räumlich, aber glaube ich auch inhaltlich. Dann werden wir uns auch in Workshops fragen, bilden wir richtig aus? Also ganz wichtig, damit die Leute mit einem Bachelor-Abschluss gut vorbereitet sind, um dann die Dinge, die ambitionierten Vorhaben nicht nur in Wiesenburg umsetzen zu können. Wir werden uns fragen, was leistet eigentlich denn heute die Globalisierung und die Internationalisierung? Also wie können wir an den Hochschulen auch die globalen oder internationalen Partnerschaften nutzen? Und aber auch, was heißt das dann wirklich auch wieder hier lokal für uns? Also es geht ja nicht darum, irgendwie in die Welt zu reisen, sondern es stellt sich ja die Frage des Austausches und des gegenseitigen Lernens. So verstehe ich jetzt auch den Hochschultag wie immer als lernende Veranstaltung. Aber ganz wichtig, dass eben die Protagonistinnen auch zusammenkommen, also eben der Hochschultag. Das mag immer so im Namen ein bisschen irritieren. Das ist keine hochschulinterne Veranstaltung, ganz im Gegenteil, sondern das ist eine Veranstaltung, die eben Wissenschaft, Politik, die Fachwelt aus den unterschiedlichen Sphären, und ich glaube, bei den Sphären müssen wir unbedingt die unterschiedlichen Generationen mitdenken, zusammenbringen wollen, um hier gemeinsam einfach den Schritt weiterzugehen. Ne? Also die Erfolgsstorys auszutauschen, aber auch die Hürden. Und das bringt ja wirklich auch immer, finde ich, dann dieses Treffen vor Ort, dass man gemeinsam Ideen weiterentwickelt und wirklich brainstormt. Weil das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, dass wir damit dann wirklich einen weiteren Schritt gehen können.
Ich würde es gerne konkreter machen. Ich würde gerne Herrn Beckendorf fragen, ob bei Ihnen in Ihrer Vielfalt der Planungsnotwendigkeiten, die vor Ort sind, Sie schon Studierende erlebt haben oder junge Auszubildende, mit denen Sie dann gemeinsam von den Hochschulen oder anderen Fortbildungsinstituten bei Ihnen Projekte mal ausprobieren konnten, mitwirken konnten. Denn nach dem, was Frau Engel erzählt, sollte doch der Hochschultag sozusagen der Appetizer sein, dass Leute sagen, okay, wir haben keine Blaupause, wir müssen uns so Kommunen raussuchen, wo spannende Projekte sind. Und dann fangen wir mal an, indem wir erstmal die Leute vor Ort kennenlernen, genau das, was alles gesagt wurde, also die DNA von den Kommunen zu begreifen und dann zu sagen, so, wie bringen wir die zusammen und was können wir denn machen? Und konkret an Sie die Frage, haben Sie damit schon Erfahrung gemacht, wenn Studierende von Ihnen da in Projekten mitwirken?
Unbedingt, also her mit den Studenten. Die Förderkulisse bei uns auf Landes- und Bundesebene bringt das ja auch mit sich, dass wenn man gefördert wird, wird auch viel evaluiert. Das machen dann meistens auch Hochschulen, die bringen ihre Studenten mit. Das ist super, denn ich versuche auch immer die Realität den Studenten gleich mitzugeben, nämlich im besten Fall, dass beispielsweise wir in der Verwaltung ja so aufgestellt sind, dass bis auf den Bürgermeister die Leitungsebene eigentlich und die Sachbearbeiter, die hier alles bewegen, sich im gehobenen Dienst befinden. Also viele Studenten, denke, das könnt ihr bestätigen, studieren zum Beispiel Stadt- und Regionalplanung eher wegen der Stadt, ne? Also weniger wegen der Regionalplanung. Ich frage dann auch immer, wenn die Studierenden da sind, wer kommt aus einer Gemeinde mit weniger als 5.000 Einwohnern, weniger als 10, 20, 100.000. Und die Mehrheit, die dort zu uns kommen, ja, kommen aus den Städten und müssen, glaube ich, eine Art Pflichtseminar belegen. Und dann ist es halt dann Wiesenburg. Was aber auch irgendwie schön ist, denn es gibt uns hier die Gelegenheit, dafür zu werben, dass das ein spannendes Themenfeld ist. Und wir leben ja hier, sag ich immer, die Utopie jedes Stadt- und Regionalplaners, ne? Wir haben, wie gesagt, die Niedrigzinsphase genutzt und viele Immobilien gekauft, die wir jetzt als Kommune entwickeln können, ja? Wie man ein urbanes Leben in den ländlichen Raum sozusagen mit integriert. Also total spannende Sachen, die hier passieren und die man hier erleben kann und wo es auch die Stellen gibt. Also wir haben ja auch viele offene Stellen in Verwaltungen im ländlichen Raum, die nicht besetzt werden. Und da will ich halt ein bisschen dafür werben, dass die Studierenden so früh wie möglich, also im Bachelor, signalisiert bekommen, hey, überlegt doch mal, wollt ihr nicht lieber zu uns in den ländlichen Raum? Hier kann man nämlich viel mehr gestalten, weil die Praxis ja auch so ist, dass jemand, der bei mir die Bauleitplanung macht beispielsweise, gleichzeitig ja auch dafür zuständig ist, die Fördermittel zu organisieren, sich zu vernetzen. Wir haben dann ja immer gleich 4 Themenbereiche, die jemand machen muss und nicht nur einen. Und das macht die spannende Arbeit hier aus, dass man wirklich was gestalten kann. Und ich sehe das an der Mitarbeiterzufriedenheit hier in meiner Verwaltung. Dadurch, dass wir viele Projekte anstoßen und wenn die dann fertig werden oder gerade im Bau sind, merkt man so eine Aufbruchsstimmung und zwar nicht nur in der Verwaltung, ne, sondern auch in der Bevölkerung. Also ganz klar, man wird auf der Straße angesprochen, endlich geht da was voran und das ist doch das, was wir uns eigentlich alle irgendwie wünschen, dass die Sachen, die wir beschließen in der Gemeindevertretung oder politisch auf den Weg bringen wollen. Und das gilt es eben jetzt an den Hochschulen auch zu fördern, dass die Studierenden und Studierenden ein Gefühl dafür bekommen, was braucht es eigentlich für den ländlichen Raum.
Was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Studierende, es gibt ja Zum Beispiel das Netzwerk N, Netzwerk Nachhaltige Hochschule, ein Netzwerk, was rein von Studierenden gegründet wurde und was einen enormen, wenn nicht gerade maßgeblich, würde ich sogar sagen, einen maßgeblichen Impuls gesetzt hat, um die Hochschulen in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren. Wir sprachen ja eben über Studierende und deren Beitrag, den sie in den Kommunen leisten können. Und wenn ich das übertrage vom Wissenschaftssystem, dann würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass die Studierenden ganz wichtig waren, um diese großen Tanker-Hochschule überhaupt mal in die Richtung zu bringen und das auch wirklich einzufordern. Also ich denke an die Green Office-Bewegung, die in den Niederlanden geboren wurde, wo Studierende gesagt haben, wir wollen, dass unsere Hochschule, unsere Uni nachhaltiger wird. Die haben das in die Hand genommen. Und daraus ist eine sehr starke Bewegung geworden. Diesen Impuls, der von den Studierenden kommt und die Power, diese Veränderungspower, die von den Studierenden kommt, die können wir gar nicht genug wertschätzen. Und das ist auch etwas, was ich im Wissenschaftssystem sehe. Also wie viele Nachhaltigkeitsbüros, Nachhaltigkeitsteams sind entstanden, sind mittlerweile auch etabliert. Und so wie ich das beobachte, sind es vor allen Dingen Studierende oder jüngere Menschen, die hier auch wichtige Impulse setzen und das sehr stark vorantreiben. Und wenn wir es schaffen, diese Power auch in die Kommunen zu bringen, dann haben wir da ein Riesenpotenzial.
Welche Power wollen Sie denn vom Hochschultag mitnehmen? Wenn Sie jetzt in Berlin waren und wieder nach Hause fahren, was denken Sie dann, was würden Sie dann konkret anpacken können?
Ich freue mich wirklich sehr auf den Hochschultag, weil wir dort genau das tun werden, was Sie beschrieben haben, weil es die Möglichkeit gibt, zu einer echten Begegnung mit ganz vielen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, mit denen ich ja sonst auch nicht alltäglich zusammenkomme. Und ich erhoffe mir vom Hochschultag ganz viele Kontakte, Begegnungen, Ideen und einfach ganz viel Austausch und Kommunikation.
Und Herr Beckendorf, was würden Sie als Erfolg bezeichnen, wenn Sie vom Hochschultag zurückkommen? Was macht das bei Ihnen aus? Was sind so Ihre Erwartungen?
Ich hoffe, Lust zu machen, Lust auf Entwicklung in den ländlichen Räumen und vor allem auch dafür zu werben, dass wir vielleicht die interessantere Entwicklungsperspektive haben. Wir haben nämlich die Flächenpotenziale, die Städte gerne hätten, ja. Also da baut man jetzt vielleicht in die Höhe und muss überlegen, wie man die Infrastruktur anpasst, ja. Kann man die U-Bahn noch länger machen oder wie auch immer? Oder gelingt es uns, nicht doch zeitgemäße Wohnstrukturen und Arbeitsplätze zu schaffen, um die Bevölkerungsverluste in den ländlichen Räumen wieder aufzufangen, dass wir hier eine Perspektive haben? Denn es geht ja auch darum, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, ja. Das ist ein politisches Ziel und das geht öfter aus meiner Sicht ein bisschen unter.
Da hätten die Studierenden bestimmt ganz viel Spaß dran, das nochmal so frei ausprobieren zu können. Barbara, wann ist für dich der Hochschultag erfolgreich?
Ganz wesentlich ist, dass wir bei aller Komplexität zeigen, dass diese Berufsbilder und Felder, für die wir Studierende dann auch ausbilden und dieses unglaubliche Potenzial, was in zukünftigen Expertinnen und den Studierenden, die wir möglichst gut im Ausbilden müssen. Da müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie wir das noch besser fördern und unterstützen, sichtbar machen können, eben also mit unseren vielleicht Netzwerken, die wir haben, auch mit unseren Ressourcen, die wir haben. Weil ich glaube, das ist eben auch nicht nur eine Aufgabe der Hochschule, auch dieses Sichtbarmachen und auch die Wirkmächtigkeit von jungen, angehenden Fachleuten zu stärken. Das ist etwas, was nur gelingen kann, eben im Dreiklang, beziehungsweise wenn wir uns von den unterschiedlichen Sphären der Generationen, der Fachwelt, aber auch eben Verwaltung, Politik und Wissenschaft, wenn wir uns da gemeinsam verständigen. Insofern sehe ich der Debatte und den Diskursen damit ja ganz großen Erwartungen und mit Freude entgegen.
Kannst du dann vielleicht noch einmal für die Zuhörenden sagen, wer genau ist dann angesprochen mit dem Hochschultag? Du hast vorhin schon gesagt, es sind eben nicht nur Wissenschaftler oder nicht nur Studierende eingeladen. Wie kann man sich anmelden und was erwartet dann die Gäste ganz konkret?
Genau, ganz konkret sind zwei Tage. Am 5. und 6. Juni findet der Hochschultag statt. Das fachliche Programm beginnt dann ab 11 und wir haben Frau Simanski und Herrn Beckendorf mit ihren Keynotes so in der Wechselwirkung der Perspektive von Wissenschaft und Praxis. und werden dann über die 2 Tage, dann Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag, in Workshops gehen. Wie gesagt, die diese unterschiedlichen Schwerpunkte haben. Ausbildung, beispielhafte Projekte, Internationalisierung, Innenentwicklung, wo wir das forcieren oder ja wirklich uns in den fachlichen Austausch begeben werden. Und es sind explizit alle eingeladen, die sich für die urbane Transformation, und jetzt sage ich urbane Transformation, da meine ich dann immer auch den ländlichen Raum, also die Transformation letztlich unserer Siedlungs-, unserer letztlich Lebensräume beschäftigen möchten. Und das sind eben die Personen aus der Verwaltung, aus der Politik, alle, die sich fachlich, also in ihrer Expertise damit beschäftigen, aber eben auch aus der Wissenschaft, aus der Forschung und auch aus dem Bereich der Lehre. Wo kann man das finden? Auf der Homepage der DASL findet man die Informationen und da findet man auch die Informationen zu unserer Ringvorlesung, die Mitte April startet. Und auch hier sind explizit alle eingeladen, sich zuzuschalten. Also es ist einerseits ein Kurs für Studierende an den teilnehmenden Hochschulen, nicht nur von den Hochschulen, die vortragen. Aber explizit sind alle Interessierten eingeladen, sich zuzuschalten zu der einen oder anderen Veranstaltung und mitzudiskutieren. Das wäre auch für die Studierenden eine große Bereicherung.
Also mit allen meinst du unter anderem auch die super interessierte Seniorin und der hoch engagierte Stadtmacher aus einer Initiative X. Also auch diese Menschen, die nicht unmittelbar mit der Hochschule zu tun haben, können da hinkommen und dann wird es eine lebendige Mischung. Und wenn Herr Beckendorf und die anderen Keynote-Sprecher wirklich alle so eine ja begeisternde, mutmachende, zur Engagement aufrufende Stimmung verbreiten, wird das ein super Hochschultag.
Da freuen wir uns sehr darauf, uns in Berlin wiederzutreffen und auch noch viele von Ihnen als Zuhörende. Danke für dieses tolle und motivierende Vorgespräch dazu.
Danke, ich freue mich
Vielen
auch.
Vielen Dank.
Ja. Bis dahin.
Herzlichen Dank.
Ja. Tschüss.
Tschüss.